Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Jesus hat Recht behalten mit dem, was er sagte damals, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was diese Frau getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Wer war eigentlich diese Frau? Im Markus-Evangelium eben in der Textlesung bleibt sie namenlos. Auch im Matthäus-Evangelium hat diese Frau keinen Namen. Im Lukas-Evangelium wird sie mit einer Sünderin identifiziert. Und im Johannes-Evangelium könnte diese Frau Maria heißen. Diese Frau, sie ist bis heute im Gespräch überall dort, wo das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, verkündigt wird. Dabei ist das Verhalten dieser Frau doch durchaus verstörend, irritierend. Was fällt dieser Frau eigentlich ein? Und auch das Verhalten Jesu, es ist ungewöhnlich, unverständlich. Wieso lässt Jesus das mit sich machen? Gleichzeitig scheinen hier Szenen auf, die an Psalm 23 erinnern, wo es heißt, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das wird in dieser Szene Wirklichkeit. Du deckst vor mir einen Tisch. Jesus ist zu Gast im Haus Simon des Aussätzigen. Im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, es gilt auch, das auszuhalten. Das, was dann noch kommt am Karfreitag. Und gleichzeitig im Angesicht meiner Feinde, das auszuhalten, heißt, hier ist Frieden. Hier treffen sich verfeindete Menschen an einem Tisch und genießen den Frieden, den Waffenstillstand vor Karfreitag. Und dann, du salbst mein Haupt mit Öl. Was wahrhaft Königliches, diese Symbolik. Die Salbung von Bethanien, wie diese Geschichte überschrieben wird, ist ein Bericht von einem Jesus, wie wir ihn nicht wirklich kennen. Ein ungewöhnliches, großes, verschwenderisches Geschenk nimmt Jesus ganz für sich in Anspruch. Darf er das? Ist es nicht ein Jesus sonst, der austeilt und gibt und bedürfnislos und arm lebt, der nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegt, der immer unterwegs ist und keine Schätze mit sich herumträgt? Und dann noch etwas anderes. Diese große, edle, wertvolle Gabe wird nicht zu Geld gemacht, wird nicht versilbert und an die Armen verteilt. Hat sich Jesus nicht immer den Armen zugewandt? Und ist das nicht auch der Auftrag der Christen? Ist Jesus jetzt geizig geworden, dass er so etwas Kostbares für sich in Anspruch nimmt? Wozu diese Verschwendung? Ich kann es verstehen, dass Menschen diese Frage stellen. Wozu diese Verschwendung? Eine berechtigte Frage. 300 Denare, allein der Inhalt, das war damals das Jahreseinkommen eines Arbeiters. Ein Jahreseinkommen, nur der Inhalt. Und dazu noch die edle Verpackung, weil Parfüm eben sehr edel verpackt sein muss. Ein Alabasterfläschchen, heißt es dort. Eine perfekte Verpackung für einen Importartikel aus dem fernen Indien. Das, was Jesus dort zuteil wird, hat tausende Kilometer und eine monatelange Reise hinter sich. Vielleicht ist gerade in diesen Tagen und Wochen die Zeit der Parfüms. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Chanel Nummer 5 gekauft hat. Das hat seinen Preis und auch seinen Duft. In der Regel sind es ja Männer, die dann ihren Frauen oder ihrer Freundin oder Geliebten dann so etwas zukommen lassen, als besonderen Duft und als Geschenk. Oder die Werbung sagt, der Muttertag kommt. Geht mal einkaufen, liebe Männer, und sorgt dafür, dass eure Frau schön duftet. Und auch die Osterprospekte machen jetzt Werbung für die Parfüms. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Und es ist ja auch schön. So ein angenehmer Duft und dann auch gut verpackt. Würden wir ein Jahreseinkommen für Jesus ausgeben? So wie diese Frau? Und was hätte man nicht mit einem Jahreseinkommen alles machen können? Wie viel Gutes für Obdachlose, für soziale Projekte, für die Diakonie oder als Chancengeber für Arbeitssuchende? 10.000 Kindern in der dritten Welt könnte damit eine lebensnotwendige Impfung ermöglicht werden. Stattdessen, um jetzt zur Szene zurückzukehren, ein Kopf voller glänzender, fettiger Haare, du salbst mein Haupt mit Öl, ein betörender Duft im Haus eines Aussätzigen, eher abstoßend, was für Kontraste, und ratlos und erboste Zeugen einer skurrilen Szene. Wozu diese Verschwendung? Wenn man die Geschichte von Jesus dann weiterliest, bekommt man eine Ahnung von dem Kontrastprogramm, was hier abläuft. Hier ein duftendes, ölüberströmtes Haupt und am Karfreitag das blutüberströmte Haupt Jesu, gefoltert und missbraucht. Hier ein betörender Duft, der das ganze Haus erfüllt und am Karfreitag auf Golgatha vor der Müllkippe da, vor der Stadt, ein betäubender Gestank des Todes. Ein süßlicher Leichenduft. Hier Aufregung unter den Gästen, was hier geschieht. Und am Karfreitag das Entsetzen der Jünger Jesu, wo nur noch wenige am Kreuz sind und die meisten verschwunden sind. Was für ein Kontrastprogramm. Ein kleiner, großer Augenblick hier in schwerer Zeit. Nur Augenblicke später, wenn man jetzt weiterliest im Markus-Evangelium, da geht ein Freund raus, ein treuer Begleiter wird zum Verräter, wobei wieder das Geld eine Rolle spielt, der sogenannte Judaslohn. Und einige Tage später die schrecklichen Stunden am Karfreitag mit Folter, Hinrichtung und Tod. Und dann schließlich noch eine sehr provisorische Grablegung in aller Eile, bevor die Sonne untergeht und der Sabbat kommt, ohne die eigentlich vorgeschriebene Waschung und Salbung des Leichnams. Martin Luther hat zu dieser Woche, die heute beginnt und in Ostern seinen Höhepunkt erreicht, hat gesagt, diese Woche ist mindestens so bedeutsam wie die Schöpfungsgeschichte zu Beginn der Zeiten. Diese Woche, in der wir jetzt leben, ist mindestens so bedeutsam wie die Schöpfungsgeschichte zu Beginn der Zeiten. Und ich glaube, das stimmt. Es ist uns nur oft nicht bewusst in unserem Alltag. Was ist das eigentlich, dieses Nardenöl, was hier so eine wichtige Rolle spielt? Es ist indische Narde aus den Bergen des Himalaya. Da kommt der Stoff her. Mit Karawanen transportiert. Nahezu unbezahlbar, eigentlich nur für Könige. So wie damals bei der Geburt Jesu, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist interessant, dass solche Schätze und wertvollen Dinge an bestimmten Ereignissen im Leben Jesu eine Rolle spielen. Gold, Weihrauch und Myrrhe durch die Wahrsager damals, zu Beginn des Lebens Jesu hier auf dieser Erde. Und jetzt dieses Nardenöl. Eine stark duftende, kostbare Pflanze, von der man sagt, ein Tropfen genügt. Ein Tropfen genügt. Wenn wir jetzt mal einfach unsere Augen schließen würden, uns das mal vorstellen. Da wird ein Parfümbehälter zerbrochen, was zerstört, etwas sehr Kostbares, kunstvoll gefertigtes. Dann dieser Tropfen und noch mehr, wie ein Duft, der den Raum füllt, wie auf einmal Sinne betört und berührt werden, wie man sich es kaum vorstellen kann. Wusste diese Frau eigentlich, was sie tut? Sie investiert ja immerhin mehr als einen Tropfen. Sie gibt alles und damit ganz viel Liebe, Verehrung, egal was andere denken und sagen. Egal, was es kostet, welchen Preis es hat, sie gibt das Wertvollste, was sie hat, Verehrung und Liebe. Und an dieser Stelle wird deutlich, wer liebt, fragt nicht nach den Kosten und nach dem Preis. Das ist bis heute in wertvollen menschlichen Beziehungen so. Wer liebt, fragt nicht nach den Kosten und nach dem Preis. Die ganze Symbolik hier ist wie in alten Zeiten, die Weihe von Königen, oder Besiegelung eines Friedensvertrags. Du salbst mein Haupt mit Öl im Angesicht meiner Feinde dort am Tisch, wo Frieden zwischen uns ist. Und wo Jesus hier ganz deutlich zum König auch ernannt wird, als Gesalbter, als Messias, als der Christus. Was hier in dieser Symbolhandlung geschieht, was so unendlich kostbar ist und alle Sinne berührt, ist ein ganz starkes Glaubensbekenntnis eines Menschen. Jesus, du bist alles für mich. Du bist mir nicht zu teuer, du bist mir unendlich kostbar, wertvoll, du bist mein König und mein Herr. Ich verdanke dir unendlich viel, unbezahlbar viel. Ich gebe dir alles, was ich habe und was ich bin. Und das schließt mein ganzes Leben und auch mein Vermögen und meine kostbaren Schätze und all meine Sinne mit ein. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott und ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Und das von einer Frau, die keinen Namen hat, die auf einmal in eine Szene hineinkommt. Aber Jesus protestiert nicht. Er verweigert das nicht, er lässt es geschehen, vor Zeugen und gegen ihren Protest. Dass dieser Jesus der anderen Gutes getan hat, er hat Sünden vergeben, er hat von Krankheit geheilt, er hat Liebe und Zuwendung geschenkt. Und das nehmen wir auch heute gerne in Anspruch und wir brauchen das. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Wir brauchen Heilung von unseren Verletzungen, haben wir eben gesungen. Wir brauchen auch Erlösung aus Leid und auch Hände, die dann anpacken, wie Christen Wolland das beschrieben hat, wo auch Leid gemindert und verändert wird. Wir brauchen es auch, geliebt zu sein von Gott und Zuwendung zu erfahren, in einem Maß der Liebe, die kein Mensch schenken kann. Doch was geben wir Jesus zurück oder was geben wir ihm, wozu sind wir bereit? Ich glaube, dass diese Frau erwidert, was Jesus Gutes an ihr getan hat. Wir wissen es nicht, man kann es nur vermuten. Und Jesus bestätigt das auch. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus. Jesus, der dafür bekannt ist, unendlich viel Gutes zu tun und von dessen Güte wir leben, wird hier auf einmal zum Empfänger des Guten. Und Jesus weist diese Frau nicht zurecht, weist sie auch nicht zurück, sagt nicht, wie wir das manchmal dann tun, das wäre aber nicht nötig gewesen. Oder Jesus sagt auch nicht, lass das, belästige mich nicht. Das steht dir als Frau nicht zu, dass du mir als Mann so begegnest. Die Frage ist auch, wie wir, was wir uns manchmal gefallen lassen oder sagen, nein, das schickt sich nicht. Jesus lässt sich mit der Liebe dieser Frau beschenken. Hörbar, wenn das Glas zerbricht. Sichtbar, wenn dieses Öl über sein Haupt fließt. Und auch mit der Nase, olfaktorisch, wie man sieht und hört und riecht. Ein betörender Duft. Jesus spürt, dass Gott ihn durch diese Frau etwas Gutes tun will und er lässt es auch geschehen. Ein letzter Lichtblick vor den Ereignissen, die dann kommen in dieser Karwoche. Dass ein Mensch, der Gutes an Jesus tut, während andere seinen Tod beschlossen haben. Dass eine liebevolle, umfassend kostbare Begegnung hier in diesem Haus und wenig später ein Freund und Jünger, der die Szene verlässt, um Jesus zu verraten. Eine wundervolle Szene, bevor viele hässliche Szenen folgen. Ein kurzer Augenblick der Entspannung, der dann allerdings durch sehr lieblose Kritik zerstört wird. Wozu diese Verschwendung? Und sie fuhren die Frau an, heißt es dort. Die Frau wird verletzt. Da machen andere die Regeln, sie darf das nicht. Sie darf Jesus so nicht lieben. Und auch Jesus wird verletzt. Es trifft ihn selbst. Und die Kritiker damals wie heute sagen, Meister, du hast doch gesagt, wir sollen den Armen Gutes tun. Und nun lässt du diese Verschwendung zu? Wie kannst du das tun, Jesus? Und dann trumpfen sie auf, sie sagen, endlich können sie sagen, wo es lang geht und wie man mit kostbaren Dingen umgeht. Sie fragen nicht, was würde Jesus tun, sondern wissen besser, das sollte Jesus tun. Und sprechen dann noch von, man hätte das machen können. Das heißt, sie verfügen über diese Frau und über ihren Schatz. Und die Kritiker haben ja moralisch recht. Sie sind moralisch besser. Jesus predigt Armut und lässt sich exklusiv verwöhnen. Dieses Argument ist moralisch unschlagbar. Und sogar das Gewissen Jesu wird als Geisel genommen. Und die ideologische Korrektheit ist so perfekt, dass einem friert. Es ist bewundernswert, wie Jesus mit dieser Szene umgeht. Welch eine ruhige, liebevolle Antwort Jesus gibt. Er nimmt diese Frau in Schutz und erwidert damit auch diese Liebe, die ihm zuteil wird. Er nimmt ihre liebevolle Zuwendung an. Und er weist seine Kritiker darauf hin, dass sie ja niemand hindert, Gutes zu tun. Sie können das ja machen, aber bitte schön mit ihrem eigenen und nicht mit dem Vermögen dieser Frau und dem Schatz, der Jesus gehört. Arme habt ihr alle Zeit unter euch. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus wird hier an dieser Stelle persönlich. Die Leute sagen, man hätte das Geld den Armen geben können. Ein Konjunktiv, hätte. Vielleicht hätte man auch noch was Besseres mitmachen können. Und Jesus sagt, ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Niemand hindert euch daran. Es kommt offensichtlich auf den Willen an, vor allem im Umgang mit Jesus und im Umgang mit Geld und Vermögen. Wäre dieses Öl verkauft, versilbert worden, könnten sich die Kritiker aus ihrer Pflicht, Gutes zu tun und selbst etwas zu geben, entziehen. Das Kapital wäre ja da, auch wenn es fremdes Kapital ist. Nun sind und bleiben sie aber in der Pflicht, aus ihrem Vermögen anderen Gutes zu tun. Aber es geht ja um noch mehr. Da prallen zwei Welten aufeinander. Der Verstand und die Emotionen auf der einen Seite, das Herz auf der anderen Seite. Der Verstand sagt, Verschwendung, das ist ein Urteil. Mehr als 300 Denare, das ist eine Wertung. Das Geld den Armen, das ist eine Forderung. Das Herz sagt, da geschieht ein gutes Werk an Jesus. Durch einen Menschen, der viel Gutes tut. Und an einem Menschen, der viel Gutes tut. Das Herz lässt die Frau das tun, was sie tun muss. Und das Herz liebt den Herrn bis in den Tod und sogar schon voraus. Die Emotion und der Verstand gegen das Herz. Zwei Welten, die aufeinander prallen. Da werden Taten anderer beurteilt und verurteilt. Da wird anderen vorgeschrieben, wie sie sich zu verhalten haben. Auf der anderen Seite geht es darum, selbst das zu tun, was wir jetzt richtig erkennen, was unsere Liebe zu Jesus und zur Gemeinde zum Ausdruck bringt. Das kann durchaus einen Preis haben. Aber das Herz und die Liebe ist entscheidend für das, was wir tun. Paulus hat das später mal so formuliert, er sagt, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, das war ja die Idee der Kritiker an dieser Stelle, und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ich könnte noch so viel Gutes tun. Wenn ich Jesus nicht liebe und lieb habe und seine Liebe erwidere, nützt mir das überhaupt nichts. So engagiert ich auch bin. Die Liebe macht es dagegen möglich, Besitz zu teilen, an diesem Stelle viel zu investieren, als Zeichen dafür, dass Jesus unser Herz und unser Leben und unsere Liebe gehört. Das macht diese Frau nämlich. Und da stellt sich dann auch an uns die Frage, wo ist dein Herz und wofür schlägt es eigentlich? Ich glaube, dass Gott interessiert ist an unserem Herz, an einer Liebes- und persönlichen Beziehung zu ihm. Und dass Gott auch fragt nach den Motiven für unser Tun und auch unser Lassen. Und Gott ist durchaus interessiert daran, warum wir Dinge tun oder sein lassen. Es gibt viele Motive dafür, ein gutes Werk zu tun. Aber an dieser Stelle wird deutlich, vor Gott zählt die Liebe, die sich verschwendet. Weil Gott selbst seine Liebe verschwendet hat in Jesus Christus. Hier trifft Verschwendung aufeinander. Wozu diese Verschwendung? Diese Frage steht immer noch im Raum. Diese Verschwendung ist dazu da, weil Gott jeden Menschen liebt und sich längst an uns verschwendet hat. Jesus Christus, könnte man sagen, ist die Verschwendung der Liebe Gottes an uns. Jesus Christus ist die Verschwendung der Liebe Gottes an uns. Wie viel ist Jesus wert? Ein Fläschchen aus Nardenöl aus dem Himalaya, was sehr explosiv ist? Ein Jahresgehalt oder ein Herz, eine Beziehung? Nichts kann so kostbar sein als das, was Jesus Christus für uns getan hat, für uns vergossen hat und an uns verschwendet hat. Sein Blut und sein Leben. Daran werden wir Karfreitag erinnert. Jesus hat nicht danach gefragt, ob wir es wert sind, dass er am Kreuz für dich und für mich stirbt. Danach hat er nicht gefragt, er hat es getan. Jesus hat es getan. Verschwendung der Liebe Gottes an jeden von uns und auch an jeden Menschen auf dieser Welt. Diese Liebe stellt sich völlig quer zu einer Welt und zu einem Verhalten, das durch Liebe zu sich selbst geprägt ist, Liebe zum persönlichen Erfolg und den persönlichen Ehrungen, Liebe zum Besitz und zum Geld, Liebe zur Selbstverwirklichung und was man noch alles an sich selbst lieben kann. Diese Liebe, die uns hier begegnet, stellt sich quer zu jeder Form eines Denkens, auch dass sich Liebe kaufen lässt. Liebe lässt sich nicht kaufen. Liebe verschenkt sich. Echte Liebe verschenkt sich und investiert auch in die Zukunft an dieser Stelle. Jesus sagt, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Denn die Zeit hatten die Jünger nicht, nachdem sie den Leichnam vom Kreuz abnehmen durften. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Und das ist mehr, als das die Frau in diesem Moment wissen konnte. Sie wusste aber eins. An diesem Jesus wollte sie alles tun und auch verschwenderisch sein, weil Jesus sich für sie verschwendet, voller Liebe. Und Jesus honoriert das auch. Das ist eine der ganz wenigen Stellen im Neuen Testament, wo Jesus ausdrücklich sagt, das mit einem Amen, wo man hinhört, ganz deutlich markiert, Amen, ich sage euch, sagt er, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man sich erinnern und erzählen, was sie getan hat. Auf diesen Satz hätte Jesus doch verzichten können, oder? Was macht diese Geschichte so wichtig? Warum wird das weltweit bis heute erzählt? Ich glaube, weil hier ganz viel Verschwendung, verschwenderische Großzügigkeit zum Ausdruck kommt. Verschwendung, der Vorwurf der Kritiker und auch vielleicht unsere eigenen Vorwürfe, wenn wir entscheiden, wie Geld verwendet wird und Schätze. Und gleichzeitig das andere, Verschwendung. Die unfassbare Verschwendung der Liebe Jesu zu uns. Jesus Christus ist die Verschwendung der Liebe Gottes an jeden von uns. Und ich glaube, man kann Jesus gegenüber auch verschwenderisch leben. Für Jesus, indem Gott sich uns gegenüber unendlich verschwenderisch gezeigt hat. Und das mit allen Sinnen, zu unserer Freude und weil Gott so großzügig und verschwenderisch ist. Amen.